Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. In wenigen Minuten beginnt die Rede zur Lage der Europäischen Union von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Durch die Corona-Pandemie haben sich viele der ursprünglichen Pläne für die Amtszeit der Kommission verschoben. Über die inhaltlichen Schwerpunkte sprechen wir gleich und ziehen eine erste Zwischenbilanz. Außerdem schauen wir nach Italien. Dort beginnen am Wochenende die Regionalwahlen. Während der Pandemie haben rechtspopulistische Parteien an Zustimmung verloren. Wie die Chancen für Politiker wie Matteo Salvini stehen, auch das ist ein Thema dieser Sendung. Eine State of the Union Address, eine Rede zur Lage der Nation, kennt man aus den USA. Einmal im Jahr trägt der amerikanische Präsident eine solche Regierungserklärung vor dem Kongress vor. Seit 2010 gibt es auch in der Europäischen Union eine solche alljährliche Rede vor dem Europaparlament. In wenigen Minuten wird Ursula von der Leyen sprechen. Es ist ihre erste State of the Union Rede. Bevor wir gleich genauer auf die Inhalte eingehen, erklärt unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern zunächst einmal die Idee hinter diesem Format und wie alles begann.
José Manuel Barroso, der portugiesische Kommissionspräsident, war der Erste, der eine Rede zur Lage der Union hielt. Das war im Herbst 2010.
It is a great privilege to deliver the first State of the Union address before this house.
Damals steckte die EU mitten in der Finanzkrise. Der Schock darüber, dass der Plan einer europäischen EU-Verfassung ein paar Jahre zuvor bei zwei Referenden in Frankreich und den Niederlanden gescheitert war, der steckte den EU-Politikern noch in den Knochen. Dazu die permanenten Diskussionen darüber, dass die da in Brüssel sowieso in ihrer Bubble abgehoben seien. Immer mehr rechtspopulistische Parteien erzielten Wahlerfolge mit ihrem Anti-EU-Kurs. Die Europapolitiker fürchteten, die Bindung an die Bürger Europas zu verlieren. Deshalb die State of the Union.
Die Rede zur Lage der Union ist ein wichtiger Meilenstein in der Europapolitik,
sagt Sophie Pornschlegel vom Brüsseler Think Tank European Policy Center. Ein fester Termin im politischen Kalender, an dem die Kommission Rechenschaft ablegt über das, was sie getan hat, an dem sie vor allem aber erläutert, was sie in den kommenden 12 Monaten erreichen will. Es ist aber auch ein wichtiger Termin für das Europaparlament. Dessen Fraktionen nutzen die Aussprache, um klarzumachen, welche Politik sie von der Kommission verlangen, wenn die ihre Unterstützung dafür erhalten will. Und das alles bei größtmöglicher Öffentlichkeit, sichtbar für alle Europäer, die es sehen wollen. Sophie Pornschlegel.
Es fördert also die demokratische Debatte in Europa und erhöht auch die Sichtbarkeit der Europapolitik, nicht nur in Brüssel, aber eben auch in den Mitgliedstaaten.
Mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält erstmals eine Frau eine Rede zur Lage der Union. Seit nicht einmal einem Jahr ist sie im Amt und muss die Kommission durch eine Zeit führen, in der sich die Krisen häufen, wie nie in der Geschichte der Europäischen Union zuvor. Die Corona-Krise und ihre wirtschaftlichen Folgen, die Klimakrise, die Migrationskrise, der Brexit. Dazu sucht die Europäische Union eine neue Rolle als globaler Akteur. Und dann die großen Weichenstellungen, die sie zum Amtsantritt angekündigt hat. Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Die Digitalisierung, bei der die EU eine globale Führungsposition übernehmen soll. Die entscheidenden ersten Schritte Richtung Klimaneutralität und Digitalisierung wird von der Leyen heute glaubhaft erläutern müssen, sagt Philipp Lamberts, Fraktionschef der Grünen im Europaparlament. Wenn ich mir die Absichten dieser Kommission anschaue, dann sehe ich viele positive Dinge. Jetzt muss das alles aber Realität werden. Und Ursula von der Leyen muss zeigen, dass sie nicht nur Visionen hat, sondern auch den Mumm, sie umzusetzen.
This
is Europe's moment.
Seit Wochen rühren die Kommission und das Parlament die Werbetrommel für den heutigen Tag. Videos wurden produziert, in denen auf die Bedeutung der State of the Union hingewiesen wurde. Das Parlament veranstaltete Online-Diskussionen, bei denen Bürger Fragen stellen konnten. Und in allen EU-Hauptstädten gab es Veranstaltungen, die sich um diese Rede drehten. All diese Aktionen hatten dasselbe Ziel. Sie sollten dafür sorgen, dass die Menschen in Europa zuhören und zuschauen, wenn heute in Brüssel die Zukunft der Europäischen Union verhandelt wird. Denn wie sagte es Ex-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in seiner letzten State of the Union?
Nous sommes tous responsables de l'Europe telle qu'elle est. Et nous serons tous responsables.
Wir alle, so Juncker, sind dafür verantwortlich, wie Europa ist. Und auch dafür, wie Europa wird.
Peter Kapern mit Hintergrundinformationen über das Format der Rede zur Lage der Europäischen Union. Und wie in dem Beitrag schon erwähnt, die Europäische Kommission und Präsidentin von der Leyen hatten in den ersten 9 Monaten ihrer Amtszeit schon jede Menge Krisen zu handeln. Genauer kann ich darüber jetzt sprechen mit Daniela Schwarzer. Sie ist Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen, Frau Schwarzer.
Guten Morgen, Frau Peetz.
Frau Schwarzer, im Beitrag klang es ja schon an, die Bedeutung dieser Rede zur Lage der Union wird von Seiten der Kommission, aber auch von Seiten des Parlaments sehr hoch gehalten. Es geht ja auch darum, die Schwerpunkte der nächsten 12 Monate hervorzuheben. Wo sehen Sie da den Fokus von Ursula von der Leyen?
Ursula von der Leyen ist angetreten mit dem Motto, dass sie eine geopolitische Europäische Kommission leitet. Und sie hat also sehr früh damit anerkannt, dass die internationale Lage um Europa herum immer drängender wird für Europa, nämlich selber dort auch aktiver mitzugestalten und sich teilweise auch stärker zu schützen. Darauf wird sie sicherlich zu sprechen kommen. Und über den Sommer hinweg haben sich so viele Krisen in unserer Nachbarschaft so verschärft, dass Europa als internationaler Akteur zunehmend gefragt ist. Aber das klappt noch nicht immer und deshalb wird sie sicherlich mahnen, dass die Mitgliedstaaten gemeinsam handeln müssen. Das zweite große Thema ist natürlich die Corona-Krise und insbesondere auch die wirtschaftlichen Folgen. Der sogenannte Wiederaufbaufonds und das europäische Budget für die nächsten 7 Jahre liegt im Moment noch in Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt natürlich für die Zukunft Europas, weil da inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden.
Ja, jetzt sprechen Sie das Parlament schon an. Sie haben erwähnt, der Widerstand im Parlament ist noch da. Was erwarten Sie denn heute von Seiten des Europaparlaments? Die Aussprache dient ja auch dazu, dass eben die Fraktionen auf ihre Forderungen aufmerksam machen können?
Da werden meiner Ansicht nach 3 Themen ganz besonders betont werden. Die ersten 2 sind die Transformationsagenda, vor der die Europäische Union steht. Denn einerseits müssen wir mit der Ökologisierung der Wirtschaft zum Schutz des Klimas sehr viel stärker vorankommen. Und das hat Ursula von der Leyen mit dem Green New Deal auch zu ihrem Thema gemacht. Und da wird jetzt sicherlich debattiert werden, wie realistisch ist das mit den Mitteln, die bislang dafür bereitgestellt werden und welche Instrumente braucht es noch. Und da werden einige Fraktionen, glaube ich, sehr stark fordern, dass da noch mehr folgt, weil in dem jetzigen, auch in dem Entwurf für das EU-Budget, dafür zwar Mittel vorgesehen sind, die aber aus Sicht vieler überhaupt nicht reichen. Und das hat auch eine äußere Dimension, denn selbst wenn Europa im Klimaschutz gut vorangeht, hilft uns das alles nichts, wenn wir nicht eine glaubwürdige Herangehensweise haben, wie wir beispielsweise China und die USA irgendwie mit an Bord holen können. Denn diese beiden Volkswirtschaften alleine emittieren fast 50% des CO2s weltweit. Das andere Thema, das die Parlamentarier aufbringen werden, ist die 2. Transformation, die Digitalisierung. Das ist ein Thema, wo Europa seinen Wettbewerbern hinterherhinkt. Da muss ganz viel im Bereich Forschung und Entwicklung getan werden. Und das 3. Thema, was die Parlamentarier sicherlich sehr stark bewegen wird, ist die Frage von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, die ja selbst innerhalb der Europäischen Union angefochten sind.
Lassen Sie uns nochmal bei dem ersten Punkt bleiben, den Sie genannt haben, die Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Auswirkungen. Die kam ja kurz nach dem Amtsantritt von Ursula von der Leyen und hat dann so ziemlich alles durcheinander gewirbelt. Wie beurteilen Sie von der Leyens Umgang damit bisher? Gerade am Anfang war ja von europäischen Lösungen nicht wirklich die Rede.
Das ist richtig. Am Anfang hat sich jede Regierung um die eigene Bevölkerung gekümmert. Das ist allerdings nicht Frau von der Leyen vorzuwerfen, sondern ist der Tatsache geschuldet, dass Europa im Bereich des Gesundheitsschutzes im Grunde gar keine Kompetenz hat. Und viele der nationalen Maßnahmen haben natürlich europäische Errungenschaften untergraben. Denn wenn Grenzen hochgehen, dann untergräbt es den Binnenmarkt. Wenn sich Menschen nicht mehr frei über die Grenzen bewegen können, beispielsweise zwischen Deutschland und Frankreich, wo die Grenzregion teilweise sehr, sehr stark integriert ist, dann ist das natürlich ein Rückbau Europas. Und das hat dann nicht nur in Brüssel, sondern auch in den nationalen Hauptstädten doch für viel Schrecken gesorgt, wie schnell Europa letztendlich in seine Staaten wieder zurückverfallen ist, zumindest in diesem Bereich der neuen Grenzziehung und des Schutzes, auch der Exportkontrollen, die verhängt wurden. Aber das System konnte gegensteuern. Und ich fand es besonders wichtig, dass diese Selbstkorrektur eingesetzt hat und man gesagt hat, das kann nicht sein, nur weil uns dort die Kompetenz fehlt, können wir nicht alles rückgängig machen, was wir im Zuge des Binnenmarktes und der Freizügigkeit für die Menschen eigentlich aufgebaut haben. Und deshalb arbeitet die Kommission jetzt sehr stark beispielsweise an der Frage, wie können wir medizinische Güter für einen erneuten Krisenfall bereitstellen? Wie gehen wir mit gemeinsamen Regeln für den Export von medizinischen Gütern im Krisenfall um? Und wie können wir auch mehr Transparenz und Koordinierung herstellen, sodass das Krisenmanagement eben nicht mehr nur an nationalen Grenzen verläuft, sondern im Idealfall auf der europäischen Ebene funktioniert und dann eher auf der lokalen oder regionalen Ebene, wenn es zu neuen Ausbrüchen kommt.
Ja, ein anderes Thema, was Sie genannt haben und was ja auch eines der großen Themen war, mit denen von der Leyen an den Start gegangen ist, ist der Klimaschutz. Für die Rede heute wird erwartet, dass sie eine größere Reduzierung von CO2-Ausstößen bis 2030 fordern wird. Nun gilt ja als Bremser beim Klimaschutz, gelten vor allem einige osteuropäische Länder, zum Beispiel Polen. Wie kann es von der Leyen gelingen, diese Mitgliedstaaten auch zu überzeugen und zum Mitziehen zu bewegen?
Das kann nur passieren, meiner Ansicht nach, wenn finanziell kompensiert wird. Denn diese Länder, die Sie angesprochen haben, leben sehr stark noch von der Braunkohleverstromung. Das ist Teil des dortigen Wirtschaftsmodells. So sind die Energiepreise kalkuliert. Und da gibt es sehr, sehr wenig Bewusstsein für die Notwendigkeit des ökologischen Wandels. Und was hier geschehen muss, ist zum einen, also meiner Ansicht nach, die Bereitstellung von Mitteln, um diesen Transformationsprozess zu unterstützen, aber auch ein sehr klares politisches und öffentliches Wirken. Denn in den dortigen Gesellschaften gibt es ja auch die Einsicht, dass Klimaschutz notwendig ist und dass Transformation stattfinden muss. Und hier muss wirklich ein europäischer Diskurs, aber letztendlich auch ein internationaler Diskurs gestärkt werden, dass Klimaschutz für uns alle existenziell ist und dass wir hier sehr stark umbauen müssen. Und das betrifft eben auch nationale Wirtschaftssysteme.
Hm. Lassen Sie uns noch kurz auf den Aspekt oder den Bereich Asyl- und Flüchtlingspolitik schauen, wenn wir die Situation auf Lesbos sehen. Das ist ja, da wird das Scheitern einer europäischen Lösung gerade dramatisch deutlich. Und in den vergangenen 9 Monaten hat sich auch nicht wirklich was verändert am Status quo. Welche Perspektiven sehen Sie, dass das in Zukunft anders aussehen wird?
Es gibt einen europäischen Versuch und das wurde umgesetzt nach der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015, nämlich ein europäisches Quotensystem einzuführen. Und das wurde zwar beschlossen mit Mehrheit, aber die Umsetzung ist eigentlich nie erfolgreich gewesen. Einige Länder machen mit und die grundsätzlich dagegen waren, fügen sich dieser Idee eben auch jetzt nicht. Die humanitäre Krise in Lesbos, die leider absehbar war und die nicht politisch richtig bearbeitet wurde, um sie zu verhindern, die erhöht jetzt den Druck auf die Regierungen, die ganz klar sagen, wir können eigentlich mehr und wir müssen mehr machen. Und bislang haben diese Regierung, so auch die Deutsche, immer gesagt, wir müssen aber eine europäische Lösung haben und brauchen die Solidarität auch aller anderen EU-27. Und jetzt ist eben der Moment gekommen, wo man, glaube ich, der Realität sehr klar ins Auge blicken muss und sagen muss, wir müssen vorangehen in kleinen Gruppen, weil wir sonst dieses Elend nicht, wir können da nicht zuschauen, wir müssen da eingreifen.
Sagt Daniela Schwarzer, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Für rechtspopulistische Parteien sind während der Corona-Pandemie die Zustimmungswerte in vielen europäischen Ländern gesunken. Zumindest dort, wo die Rechtspopulisten nicht an der Regierung waren. Zu diesem Schluss kam eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft im April. In Italien scheint sich das teilweise zu bestätigen. Die Umfragewerte für den ehemaligen Innenminister Matteo Salvini und seine Partei Lega sackten drastisch ab. Am Wochenende beginnen in Italien die Regionalwahlen. Welche Chancen sich Salvini ausrechnen kann, berichtet Lisa Weiß.
Sommer 2019. Matteo Salvini, der Chef der rechtspopulistischen Lega, ist auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Macht. Er ist Innenminister, gilt als der heimliche Ministerpräsident. Doch das reicht ihm nicht. Er will mehr. Ich frage die Italiener, ob sie mir die gesamte Macht geben wollen, um das, was wir versprochen haben, zu machen. Vollständig, ohne Verzögerungen und ohne Behinderung. Pieni poteri, die gesamte Macht. Das ist eine unverblümte Anspielung auf den faschistischen Diktator Mussolini, der in einer berühmten Rede die gleichen Worte wählte. Salvini kokettiert damit, stellt indirekt ein autoritäres System in Aussicht, bringt dann die Regierung zu Fall. Nur mit Mühe bilden die Sozialdemokraten vom Partito Democratico zusammen mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung eine neue Regierung, verhindern so eine rechte Koalition unter Führung Salvinis. Trotz allem bejubelten ihn viele Italiener. In Umfragen wollte zwischendurch etwa jeder Dritte der Lega seine Stimme geben. Nur warum? Nachgefragt bei Politikwissenschaftler Christian Blasberg von der Universität Louis in Rom.
In Italien scheint das gesamte politische Spektrum irgendwo so ein einziger, ja, wie soll ich sagen, ein Hühnerhaufen zu sein, um es mal ganz lapidar auszudrücken.
Italiens Wähler hätten fast alle Regierungen mal durchprobiert, sagt Blasberg, hätten Christdemokraten ebenso eine Chance gegeben wie Kommunisten. Keine dieser Parteien hätte aber ihre Chance genutzt und Italien langfristig stabilisiert. Da fällt es leicht, das Vertrauen in die Demokratie zu verlieren. Für Andrea De Petris, wissenschaftlicher Direktor des Zentrums für europäische Politik Italien, spielt die andauernde Krise eine große Rolle.
Italien ist auch ein Land, wo die Wirtschaftslage, die Arbeitslage sehr schlecht ist. Und wenn jahrelang oder sogar jahrzehntelang der Bevölkerung schlecht geht, man sucht nach Sündenbocken.
Und Populisten präsentieren gerne einen Sündenbock, seien es die Migranten, sei es die EU. Sie punkten mit vermeintlich einfachen Lösungen für komplexe Probleme. Markige Sprüche und Volksnähe, das ist Salvinis große Stärke. Er hat die Macht von Social Media schnell erkannt, postet Bilder seiner 7-jährigen Tochter genauso wie hasserfüllte Kommentare gegen Migranten oder Videos von Wahlkampfauftritten. Unter anderem wegen dieser Strategie ist die Corona-Pandemie ein großes Problem für Salvini, sagt Andrea De Petris. Das Land war anfangs besonders schlimm betroffen. Monatelang durften die Italiener kaum das Haus verlassen.
Plötzlich und er nicht mehr auf Straße sich zeigen und sagen, heute bin ich da, morgen treffe ich mich mit den Leuten. Das war für ihn als Politiker irgendwie ein Nachteil.
Salvinis Umfragewerte sanken drastisch. Momentan sehen die Meinungsforscher seine Lega bei etwa 25%. Zwar gibt es auch in Italien genug Menschen, die mit den Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung unzufrieden sind, doch Salvini hat ein großes Problem. Seine Lega regiert momentan mehrere Regionen und Gesundheitsversorgung ist größtenteils Sache der Regionen. Einfach nur polemisieren geht also nicht. Doch das bedeutet nicht, dass Italiens Wähler jetzt weiter nach links gerutscht sind. Schließlich gibt es da ja noch Giorgia Meloni. Die Dame, die da so gegen Migranten wettert, ist Chefin von Fratelli d'Italia. Einer Partei, die von den einen als rechtspopulistisch, von anderen als rechtsradikal beschrieben wird. Nach Umfragen würden momentan rund 15% der Italiener Fratelli d'Italia wählen. Das sind 10 Prozentpunkte mehr als noch vor einigen Monaten. Es scheinen die Stimmen zu sein, die Salvinis Lega verloren hat. Und jedenfalls bei den Regionalwahlen haben die beiden Parteien gemeinsame Kandidaten aufgestellt.
Lisa Weiß mit einer Analyse der rechtspopulistischen Parteien in Italien kurz vor Beginn der Regionalwahlen. Und damit endet die Sendung Europa heute. Details zur Rede zur Lage der Europäischen Union, die Ursula von der Leyen jetzt gerade vor dem Europaparlament hält, hören Sie in den Informationen am Mittag ab 12.10 Uhr. Nach den Nachrichten folgt jetzt erstmal die Sendung Tag für Tag mit meiner Kollegin Monika Dittrich. Dort geht es europäisch weiter mit einem Bericht über die Pariser Kathedrale Notre-Dame, 1,5 Jahre nach dem verheerenden Brand. Mein Name ist Katharina Peetz. Ich bedanke mich fürs Zuhören.